zeigt sich tatsächlich auch, dass Menschen, die wirklich Dinge beruflich tun, die sie erfüllen, mit denen sie einen großen Sinn sehen, dass die tatsächlich abends auch deutlich zufriedener sind und auch zufriedener ins Bett gehen. Ne? Es ist, glaube ich, auch relativ naheliegend einfach. Und an der Stelle zu gucken, was ist möglich in meinem Alltag tatsächlich, wo kann ich Smartphone weglassen? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Wo kann ich eben tatsächlich Dinge integrieren, wie Tageslicht, wie Bewegung? Und wenn es in kleinen Maßen ist, allein das wird schon zu einer Verbesserung führen. Da bin ich mir ganz sicher.
Herzlich willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Heute mal mit einem super pragmatischen Thema. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich total, dich heute mit auf eine Reise zu nehmen, wo wir die Frage erforschen, wie kann ich eigentlich besser schlafen? Und ich muss gestehen, dass mich dieses Thema total fasziniert, weil es sich beim Schlaf um eine sehr neue Wissenschaft handelt, wo wir tatsächlich bis vor ein paar Jahrzehnten nicht mal wussten, wofür der Schlaf tatsächlich genau dient. Eine Sache, die mich in meinen eigenen Recherchen da ein wenig schockiert hat, ist die Erkenntnis, das Forschungsergebnis, dass mehr als 80% der Erwerbstätigen im deutschsprachigen Raum unter Schlafproblemen leiden. Und wie wir dem jetzt entgegenwirken können, was es da für Wege gibt, besser zu schlafen, genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, Martin Schlott. Martin ist Schlafcoach und Schlafexperte, bringt diese Woche auch ein echt tolles, empfehlenswertes Buch zu dem Thema raus, Erfolgsfaktor Schlaf. Und wir sprechen genau darüber, wie man seinen Tag so gestalten kann, dass man besser in den Schlaf findet. Also mit Blick auf Ernährung, mit Blick auf Bewegung, mit Blick auf Atmung, mit Blick auf, wie man seine Arbeit gestaltet, wie man mit Technologien umgeht. Da sind so viele pragmatische Tipps mit dabei, dass ich mir ganz sicher bin, dass du sehr viel hands-on daraus ziehen wirst, was du direkt umsetzen kannst. Martin, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich, einiges von dir zum Thema Schlaf zu lernen.
Ja, hallo Jonathan. Dann schauen wir mal, was du zum Thema Schlaf lernen darfst.
Vielleicht erstmal können wir mit dem Thema als tatsächlich gesellschaftliches Painpoint-Thema starten, wenn man sich so die Studien anschaut, die Entwicklungen. Einerseits ist ja der Trend, geht ja sehr stark dahin, dass wir weniger schlafen. Ich glaube, wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, dann ist es mehr als eine Stunde weniger Schlaf im Durchschnitt. Und eine Statistik, muss ich sagen, die mich sehr erschreckt, ist, dass 80% der Erwerbstätigen im deutschsprachigen Raum unter Schlafproblemen leiden. Was würdest du sagen? Woran liegt das?
Ich glaube, das liegt daran, dass unsere Welt sich ja immer schneller dreht, wie man so schön sagt, dass also die Anforderungen einfach immer höher geschraubt werden. Und dass natürlich das auch mit zunehmender Technik einhergeht. Ja. Früher haben die Menschen halt irgendwie sehr, sehr einfach gelebt, orientiert am Tageslicht und sind morgens aktiv geworden, wenn es hell wurde, und sind abends irgendwann wieder runtergefahren, wenn es in die Dämmerung ging. Und heute können wir den Tag verlängern durch elektrisches Licht. Und dann haben wir irgendwie die ganze Technisierung, das heißt, dass wir abends noch irgendwie arbeiten, E-Mails beantworten, Fernsehen gucken, also irgendwie quasi damit ja auch immer noch das Tageslicht zu uns reinholen. Ja, all diese Geräte strahlen ja Licht im blauwelligen Bereich ab, was also der Hauptbestandteil des Tageslichtes ist. Und das führt halt auch dazu, dass wir dann halt irgendwie mehr Dinge noch tun und beschäftigt sind, vielleicht auch mehr inneren Stress haben und dann halt irgendwie später ins Bett gehen und oft morgens auch wieder raus müssen, weil halt die Arbeit wieder ruft oder die Schule losgeht oder was auch immer.
Würdest du auch sagen, dass es vielleicht so ein bisschen mit diesem Leistungsgesellschaft, Leistungsanspruch zusammenhängen könnte? Ich habe da mal einen ganz witzigen, eigentlich witzig gemeinten Artikel in der Huffington Post von der Arianna Huffington gelesen. Der hieß auf Deutsch übersetzt so in die Richtung, ha, ich habe den kürzeren, und dann war der Schlaf gemeint. Und gefühlt irgendwie nehme ich so ein bisschen wahr, viele, vielleicht ist es auch was Männliches, rühmen sich damit, weniger Schlaf, Anführungszeichen, zu brauchen. Spielt das damit rein?
Ja, klar, mit Sicherheit. Also das diese Attitude irgendwie, ich komme mit wenig Schlaf aus, und das auch morgens noch zu erzählen, wie wenig man geschlafen hat, die kenne ich schon auch noch irgendwie aus meinem Berufsumfeld. Ich habe irgendwie mich vor einer ganzen Weile mal mit einem Unternehmensberater unterhalten. Die werben jetzt damit, dass die Leute nur noch bis 21 Uhr abends arbeiten müssen. Also das heißt, so die Voraussetzung oder die Herangehensweise ist, je länger ich wach bin, desto produktiver kann ich sein. Auf die Idee, dass wir da eigentlich nur noch den Bleistift von links nach rechts schieben und dass das gar nicht mehr unbedingt die produktiven, guten Ergebnisse herbeiführt. Weiß nicht, da wird, glaube ich, jetzt mehr hingeguckt und das auch verstanden, dass die Ergebnisse tatsächlich besser werden, wenn wir gut und ausreichend schlafen, aber diese Haltung ist schon noch auch immer weit verbreitet, ja, und es gelten ja auch immer Menschen, die morgens nicht aus dem Bett kommen, noch irgendwie so als Loser so ein Stück weit und glaube, das ist irgendwie so eine Sichtweise, die sich erst Stück für Stück drehen darf, ja, dass Schlaf was Wertvolles ist, dass auch zum Beispiel irgendwie der Mitarbeiter, der sich vor einem Meeting nachmittags nochmal kurz hinlegt, einen kleinen Powernap macht, dass man dem auch sagt, hey, klasse, du bereitest dich halt auf das Meeting richtig gut vor. Ja, das ist einfach eine Sichtweise. Und ich glaube, da dürfen wir erst noch hinkommen.
Das ist, glaube ich, auch was arg Kulturelles. So, in Deutschsprache oder in Deutschland haben wir ja schon, wenn man so Schlaftypen sich anschaut, wird ja häufig so zwischen Lerchen, Eulen verglichen, haben wir ja doch eine sehr starke Lerchengesellschaft. Und dann natürlich auch dieses Thema der Leistung, dass man keine Pausen machen sollte. Im japanischen Raum zum Beispiel ist es eher eine andere Haltung, dass man sagt, wenn man nicht zwischendrin mal einen Nap macht, wenn man nicht eine Pause macht, dann arbeitet man nicht richtig, dann ist man nicht produktiv und es wird unterstützt, dass man sich diese Pausen nimmt. Hier, wenn man in Großkonzerne geht, ich glaube, die Erfahrung wirst du vermutlich auch teilen, dann ist es eher so, wenn man fragt, wie verbringt ihr eigentlich eure Zeit, was macht ihr den ganzen Tag, wie viele Pausen macht ihr? Pausen wird vielleicht noch so im Hochleistungssport, da schreibst du auch in deinem Buch drüber, so da sagt man, okay, ja klar, die leisten ja physisch viel, die brauchen Regenerationszeiten und im Mentalen sagen wir, nee, also da kann man durchpowern und das ist ja eigentlich eine fatale Einstellung, oder?
Naja, absolut, also Schlaf ist ja was, was uns wirklich wieder in unsere Leistungsfähigkeit bringt, also das heißt, ganz viele Faktoren wie Kreativität, so eine emotionale Ausgeglichenheit, Willensstärke, Motivation, all das baut sich im Schlaf immer wieder auf. Das ist ja die Energie, die wir dann zur Verfügung haben, um genau die Dinge tun zu können, die uns wichtig sind oder die wir beruflich leisten müssen. Und wenn wir darauf verzichten, dann lassen wir einfach eine ganze Menge Energie auf der Strecke. Und ich glaube, in Deutschland gibt es immer noch so ein bisschen die Haltung, jeder kennt die Uhr, aber Leistung können wir halt immer nur so eingeschränkt beurteilen. Also das, was als Ergebnis hinten rauskommt. Und mit der Uhr kann ich mich halt brüsten. Ne? Ich bin morgens der Erste im Büro und bin abends der Letzte, der das Licht ausschaltet. Ich mache wenig Pausen. Ja klar, viele Menschen, die halt so irgendwie noch Mittagsschlaf machen oder so, die werden eher als schwach angesehen. Und ich glaube, da darf einfach eine Haltungsänderung erfolgen, zumal ja auch dieses Durchpowern, diese ganze Zeit im Stresslevel zu sein, ja dazu führt, dass wir eben dann auch diese Schlafstörungen haben oder die Schlafschwierigkeiten, weil wenn ich den ganzen Tag Vollstoff laufe, in einer hohen Anspannung bin, das merken ja viele gar nicht, was das dann im Körper halt doch die Stressreaktionen aktiv sind und dann kann ich ja schwer erwarten, dass ich dann abends runterfahren kann, wenn ich wie gesagt tagsüber nicht auch ab und zu mal mir kleine Auszeiten gönne, wo ich halt das Aktivitätsniveau auch ein Stück runterfahren kann.
Jetzt hast du über Kreativität und andere Punkte gesprochen. Ich glaube, im Schlafen ist es vermutlich wie mit vielen Dingen im Leben. Wir kommen auf die Welt, wie mit der Atmung und anderen Sachen. Und niemand hat Schlafprobleme. Also ich glaube zumindest, dass es jetzt wenige Babys gibt. Natürlich muss man da auch drauf schauen, okay, wie verändert sich das Schlafverhalten im Laufe des Lebens, aber Babys haben erstmal nicht Schlafprobleme wegen Stress. Und irgendwann im Laufe des Lebens vermutlich verlernen wir, richtig zu schlafen, das zu tun, was gut für uns ist. Und jetzt ist es vermutlich dann deine Aufgabe als Schlafcoach, uns Menschen, die da Probleme haben, wieder beizubringen, richtig zu schlafen. Wo setzt du da an? Was kannst du für Tipps teilen? Wie geht richtiges Schlafen?
Das ist eine coole Frage. Also ich glaube, oder in den Coachings, wenn Leute mit Schlafstörungen zu mir kommen oder weil sie keine Energie mehr haben oder sich abgeschlagen fühlen und so weiter, dann ist so der erste Punkt, tatsächlich zu gucken, dass diese Menschen dem Schlaf wieder eine Priorität einräumen. Dass du wirklich sagst, der Schlaf ist mir wichtig, und jetzt gucke ich, was ich dafür tun darf, damit das auch gut funktionieren kann. Ja, nehmen wir irgendwie gerade den Abend bei vielen Menschen. Du hast auch vorhin Lerchen und Eulen angesprochen. Ja, klar gibt's die, aber das sind, sag ich mal, Ausschläge nach links und rechts in relativ kleinen Prozentzahlen. Viele Menschen merken, dass sie abends irgendwann müde werden, um 9:30, 10:00. Also zumindest berichten mir das einfach auch viele Menschen. Und dann geht man so drüber, weil man noch am E-Mail schreiben ist, weil man noch Fernsehen guckt, weil man noch dies oder jenes tut. Und dann werde ich natürlich irgendwann wieder aktiv, weil ich bin über den toten Punkt hinaus und ist das für den Körper wieder so, oh ja, jetzt geht's ja weiter. Und an der Stelle mal zu sagen, okay, dann nehme ich mir jetzt wirklich die Ruhe und leg mich hin und gehe ins Bett und nehme das Signal meines Körpers, dass Das verstehen viele Menschen schon nicht, dieses Zeichen einfach so zu nutzen. Und dann, also der erste Punkt ist tatsächlich, das als Priorität einzuräumen und abends auch zu sagen, okay, ich gebe meinem Körper die Zeit, um runterzufahren. Ich zum Beispiel nutze einen Wecker dafür, dass der mir abends um 21 Uhr sagt, Martin, jetzt wird's Zeit, um ins Bett zu gehen. Also ich gehe dann um 22 Uhr ins Bett, aber habe dann noch eine Stunde für mich, wo ich irgendwas Ruhiges lese, Musik höre, in die Badewanne gehe, irgendwas tue, was jetzt nicht mehr so sonderlich aufregend ist. Und um dem Körper halt auch das Signal zu geben, eben jetzt ist es Zeit tatsächlich dann, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Das sind so mal ganz elementare Dinge. Und dann kommt natürlich die Tagesgestaltung dazu. Wenn du dir überlegst, unser Gehirn ist ein Steinzeitgehirn, so traurig das ist. Es hat sich jetzt nicht mehr wirklich weiterentwickelt, auch in den vielen letzten Jahrtausenden. Das heißt, es funktioniert immer noch so, wie es über viele, viele Jahre programmiert ist, nämlich unter anderem mit dem Rhythmus der Sonne zu leben, hatte ich vorhin ja schon gesagt. Das heißt, die Menschen sind früher wach geworden, wenn die Sonne aufgegangen ist, wenn also Licht da war und abends irgendwann kam das Abendlicht, die Dämmerung, das war dann eher ein beruhigendes Licht, viel rotwelliger Bereich. Und dann hat unser Körper Melatonin freigesetzt und so weiter, um dann auch irgendwann schlafen zu können. Und heute stehen viele Menschen schon irgendwie vorm Sonnenaufgang auf mit dem Wecker, quälen sich aus dem Bett. Wecker ist, by the way, ein Zeichen, wenn ich damit aufstehe, dass ich nicht zu Ende geschlafen habe, also dass ich mich aus dem Schlaf reißen lasse. Empfinden ja auch viele Menschen so. Dann wird noch gerne auf die schöne Snooze-Taste gedrückt, Schlummertaste. Einmal, zweimal. Das hat eigentlich eher den gegenteiligen Effekt. Die Hoffnung ist immer, nach 10 Minuten bin ich dann ausgeschlafen und kann dann eben den Tag starten. Ehrlicherweise sind wir selten nach den 10 Minuten dann wirklich ausgeschlafen. Und für unseren Körper ist es eigentlich eher wieder, dass wir dann eher nochmal tief wegdibbern und dann eher noch länger brauchen, um überhaupt in die Gänge zu kommen. Viele Menschen brauchen morgens erstmal einen Kaffee nach dem Motto, ohne Kaffee bin ich kein Mensch. Alles Zeichen dafür, dass wir eigentlich nicht wirklich ausgeschlafen sind und zu früh uns haben rausreißen lassen und dann sind viele Menschen halt den ganzen Tag über im Büro, am Bildschirm, aber gehen nicht raus ins Tageslicht. Ja, das ist ein Zimmerbeleuchtung hat halt wesentlich weniger Lichtkraft als jetzt ein Tageslicht, wo wir bei 100.000 Lux sind. Dieses Licht ist aber ganz wichtig, um unserem Gehirn zu zeigen, jetzt ist Tag, jetzt ist Aktivität für den zirkadianen Rhythmus beispielsweise. Also ist Tageslicht an der Stelle auch eine große Empfehlung von mir. Und wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind, morgens oder mittags rauszugehen, damit wir halt einfach diesen Impuls bekommen. Und dann gehören Dinge dazu wie Bewegung beispielsweise. Ja, früher waren die Menschen das, um zu überleben, um Futter zu beschaffen, ist gewohnt, dass sie 10, 20 Kilometer jeden Tag gelaufen sind, teilweise sogar noch mehr. Das haben wir heute ja an vielen Stellen gar nicht mehr. Die berühmten 10.000 Schritte kriegen ja viele gar nicht mehr zusammen. Das sind so ganz einfache Dinge, die erstmal helfen, um dem Körper die Signale zu geben, auch dann abends irgendwann auch K.O. zu sein und so einen Schlafdruck aufzubauen. Ja. Und ja, dann können wir weitergehen über Schlafsaboteure. Ja, dazu gehört unter anderem Kaffee. Viele Menschen trinken zu viel Kaffee. Kaffee hat eine relativ lange Halbwertszeit. Das heißt, wenn ich nachmittags oder gegen Abend noch Kaffee trinke, dann habe ich noch Koffein an Bord, also den Wirkstoff an Bord, der Schlafen eher verhindert oder da kontraproduktiv ist. Alkohol, wir treten ja morgens gerne aufs Gaspedal mit einem Koffein, dass wir aktiv werden können und abends dann eher auf die Bremse nochmal irgendwie den einen oder anderen Wein oder das Bier. Das ist natürlich auch gemütlich, entspannt und so weiter, aber Alkohol beeinflusst halt die Schlafarchitektur negativ. Das heißt, wir kommen viel später erst in die erholsamen Schlafphasen. Das hat sogar oft den Effekt oder bei vielen Leuten den Effekt, sie können gut einschlafen, dann drückt irgendwann die Blase, dann gehen sie auf Toilette und dann ist der Alkohol hat ja, wenn wir ihn zu uns nehmen, am Anfang eher eine euphorisierende Wirkung, bis dann die beruhigende Wirkung eintritt. Ja, das heißt, wir müssen auf Toilette, ist ein bisschen Alkohol abgebaut und wir sind wieder auf dem Level, wo die euphorisierende Wirkung eintritt oder vorhanden ist. Und dann fällt das Einschlafen natürlich nochmal schwerer. Also ist auch das so der Umgang damit, damit irgendwie tatsächlich konsequenter umzusetzen. Ja, und dann kommen die Smartphones, hatte ich vorhin schon drüber gesprochen, also das ganze Thema Licht. Wir verlängern unseren Tag mit Licht, ist schlecht für den Schlaf. weil es eben entsprechend länger dauert, bis dann der Körper die Signale bekommt, dann wirklich runterzufahren. Und natürlich das Thema Stress, aber da können wir vielleicht auch nochmal dann gleich drauf einsteigen.
Ja, hätte ich auch gesagt. Lass uns das vielleicht nochmal zweiteilen, einen Blick auf die Nacht werfen und dann tatsächlich darauf, wie ich meinen Tag gestalte. Aber ich wollte noch eine Sache sagen zum Thema Alkohol, was du gerade angesprochen hattest, weil ich meine, in dem Buch von Matthew Walker, dieses große Buch vom Schlaf, also dieses Why We Sleep Buch, da spricht er auch drüber, das fand ich richtig krass, über die Auswirkungen von Alkohol auf Schlaf, wo er meinte, dass wir eigentlich gar nicht wirklich in den Schlaf, in den tiefen Schlaf finden können und vor allen Dingen, dass es uns nicht mehr möglich ist, wirklich zu träumen ab einer gewissen Menge Alkohol, dass wir gar nicht mehr in diese Träumphasen reinkommen. Das fand ich schon schockierend, dass wenn man Alkohol trinkt, eigentlich sich gar nicht die Möglichkeit gibt oder wenn man bis zu einer gewissen Uhrzeit Alkohol trinkt, wirklich regenerieren zu können.
Ja, genau. Also solange der Alkohol im Körper ist, ist unser Körper damit beschäftigt, den Alkohol abzubauen. Wir kommen tatsächlich nicht richtig in diese regenerativen Tiefschlafphasen, solange wir Alkohol an Bord haben. Und Alkohol ist ja letztendlich, viele Leute sagen ja, damit kann ich viel besser einschlafen und so. Ja, das stimmt auch. Aber es ist eher ein künstliches Koma, was wir herbeiführen. Also der Alkohol wirkt an der Stelle, wenn er sedierend wirkt, an der Stelle, wo auch Narkosemedikamente im Gehirn wirken. Ja, also es ist eher ein künstliches Koma. Das ist ja auch das, was wir in der Anästhesie herbeiführen, als dass es ein erholsamer Schlaf ist. Und gerade die Traumphasen, die du gerade gesagt hast, die REM-Schlafphasen, die werden auch durch den Alkohol ganz stark beeinträchtigt. Und das ist eigentlich das, was uns am nächsten Tag halt so diese geistige Flexibilität gibt, diese Ausgeglichenheit, die ja ganz wichtig ist, weil unser tägliches Leben ist ja bestimmt durch soziale Interaktion, weil wir mit vielen Menschen zu tun haben und so weiter und so fort.
Lass uns mal direkt vor dem Zu-Bett-Gehen einsteigen. Also wenn ich jetzt, du hattest gesagt, um 21 Uhr stellst du dir einen Wecker, dass du dann sagst, okay, eine Stunde und dann gehst du ins Bett. Gehst du immer zu gleichen Uhrzeiten ins Bett? Versuchst du vom Rhythmus her es so hinzubekommen, dass du eigentlich immer zur gleichen Zeit ins Bett gehst und zur gleichen Zeit aufstehst?
Weitestgehend ja, außer es ist irgendwie ein cooles Champions League Spiel oder so, dann nehme ich halt auch mal in Kauf, dass ich am nächsten Morgen vielleicht tatsächlich einen Wecker brauche, um aus dem Bett zu kommen. Aber ja, natürlich, also die Regelmäßigkeit, die macht schon sehr viel aus, weil wir Menschen sind nun mal, wir sind in dieser Programmierung drin. Das heißt, unsere Körpersysteme lieben tatsächlich Regelmäßigkeit in der Tat. Und das versuche ich auch am Wochenende weitestgehend beizubehalten, weil Wochenende ist ja auch immer so tricky für viele Menschen. Dann ist so, hurra, ich kann ausschlafen und endlich ist Wochenende. Und dann schlafen sie Samstag aus und gehen abends später ins Bett und am Sonntag schlafen sie länger und dann machen sie vielleicht noch einen Mittagsschlaf und kommen dann Sonntagabend überhaupt nicht ins Bett, also schlafen dann viel später ein und sind dann entsprechend am Montagmorgen erstmal müde, weil sie sich halt ja mit dem Wecker dann eben wecken lassen müssen. Und dann fängt die Woche eigentlich im Prinzip schon mit einem leichten Schlafdefizit an, auch wenn wir am Wochenende schön ausgeschlafen haben. Und insofern ist meine Empfehlung tatsächlich, Rhythmen weitestgehend beizubehalten, so wie wir sie auch im täglichen Leben benötigen, auch in der Urlaubszeit.
Was ja auch krass ist, wenn man sich die Woche anschaut, wie die meisten so ihren Alltag verbringen, ist ja schon so ein bisschen eine Ausbeutung unter der Woche und man glaubt, man holt sich's am Wochenende dann zurück, aber was ja die moderne Schlafforschung auch gezeigt hat, ist, wir können an sich eigentlich verlorenen Schlaf nicht nachholen. Also es ist nicht irgendwie wie so ein Konto, wo man dann sagt, okay, dann hat man mal 100 Euro dazu, genau, und dann zahlt man das nächste Mal 100 Euro mehr drauf, sondern wenn ich 5 Tage die Woche eher zu wenig schlafe, dann kann ich das an sich gar nicht kompensieren.
Ja, richtig. Also dieses Bankmodell fällt mir dazu auch ein. Das ist ein schönes Beispiel, dass Wir können weder wesentlich vorschlafen, also richtig einzahlen auf unser Schlafkonto, um das dann später abzuheben. Im Sinne von, da kann ich mal ein bisschen weniger schlafen und in sozusagen Kredit aufnehmen und erstmal wenig schlafen und dann irgendwann zurückzahlen, ist auch nur eingeschränkt möglich, ja. Insofern. Insofern würde ich einfach sagen, dass Beste ist wirklich zu gucken, wie kann ich eine Regelmäßigkeit sozusagen einmal von der Uhrzeit her und dann aber auch von der Schlafdauer her für mich einrichten und dann komme ich wieder zurück, ist Schlaf für mich eine Priorität Und ich persönlich finde das halt einfach so viel wertvoller, am nächsten Morgen wirklich fit zu sein und ausgeschlafen zu sein und dieses ursprüngliche Gefühl zu haben, ich habe Energie und kann irgendwie die Dinge, die mir wichtig sind und am Herzen liegen, einfach tun, ja. Versus dann eben abends irgendwie länger aufzubleiben.
Hast du da einen Tipp, was die eigene Disziplin angeht, den Schlaf zur Priorität zu machen? Weil ich glaube, wir haben alle schon mal auf die eine oder andere Art und Weise gehört, dass es nicht sinnvoll ist, abends noch aufs Smartphone zu schauen, dass man vielleicht auch nicht mehr Fernseher schauen sollte, auch nicht mehr auf irgendwelche anderen Screens schauen sollte. Und dann ist es trotzdem so, dass die meisten Studien zeigen, ja, das Letzte, was die meisten Menschen halt machen, bevor sie ins Bett gehen, ist aufs Smartphone schauen. Und das Erste, was sie machen, wenn sie wieder aufstehen, ist auch wieder aufs Smartphone schauen. Hast du da einen Tipp? Ich meine, ich habe auch mal eine Zeit lang versucht zu sagen, okay, eine Stunde Abstand zum Schlaf, keine Screentime mehr. Ich arbeite aber abends auch einfach gerne noch, weil abends ist für mich schon eine produktive Zeit. Also ich setze mich dann gerne noch hin und mache Sachen und dann mache ich auch nicht alles analog. Also ich muss da auch ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so einfach, auch wenn ich es in der Theorie weiß, auch wenn ich weiß, für meinen Schlaf ist es nicht ideal. Wie machst du das oder was empfiehlst du da?
Okay, also eine relativ komplexe Frage. Also das eine ist, wenn dir das wirklich so wichtig ist, du hast einen Nightshift-Modus oder zumindest die meisten Handys haben einen Modus, wo du halt dieses blaue Licht relativ gut wegblocken kannst und es gibt dann auch noch zusätzlich diese Brillen mit den orangen Gläsern, die sehen ein bisschen merkwürdig aus, aber die blocken ja auch nochmal blaues Licht weg. Also wenn es jetzt um die reine Smartphone-Nutzung geht und den Lichtanteil. Das Problem ist nur, dass Licht eben die eine Seite ist, das andere ist irgendwie alles, was in Social Media passiert, im Internet passiert, aktiviert unser Gehirn. Ja? Das ist jedes Mal so ein kleiner Stoß Dopamin, der sagt, ey, komm, mach weiter, da kommt bestimmt noch was Interessantes und da will ich auch nochmal hingucken, ja. und dann bist du plötzlich statt nur einmal kurz noch eine WhatsApp checken, bist du irgendwie plötzlich, merkst du plötzlich, ey, das waren ja schon wieder 20 Minuten. Und das ist halt so ein bisschen das, was daran gefährlich ist. Und ich finde, was ich ganz gut finde, ist, das zu monitoren, aufzuschreiben, wie lange war ich abends noch am Smartphone. Ich kann ja am nächsten Morgen zum Beispiel hinsetzen und so eine Art Tagebuch führen, was habe ich abends noch gemacht. Und so allein dieses Reflektieren, was habe ich gegessen, habe ich Alkohol getrunken, wie lange war ich noch im Internet unterwegs, hilft ja dazu, mir das mal bewusst zu machen, was ich da eigentlich wirklich tue. Weil der Punkt ist ja der, wir bleiben im iPhone irgendwie hängen, aber fühlst du dich glücklicher, wenn du noch abends irgendwie Nachrichten im Internet gelesen hast oder noch ein YouTube-Video angeguckt hast oder auf Facebook warst? Also es ist ja selten so, dass wir dann denken, so boah, da waren jetzt wirklich richtig tolle Nachrichten und das erfüllt uns so richtig. Also da sind ja eigentlich keine wirklich relevanten Infos für uns dabei oder an vielen Stellen zumindest nicht. Ja, vielleicht, wenn es persönliche Nachrichten sind, schon. Die haben aber dann auch wieder den Nachteil, dass es auch blöde Nachrichten sein könnten, die uns dann wieder gedanklich beschäftigen. Also insofern würde ich mir mal wirklich überlegen, macht mich das eigentlich wirklich glücklich, wenn ich das in die Hand nehme? Und dafür, finde ich, helfen so Checklisten im ersten Schritt ganz gut. Und das Zweite ist, sich halt so eine Abendroutine zu bauen, dass ich weiß, wenn A, dann B. Das heißt, wenn der Wecker klingelt um 21 Uhr, heißt, wenn der Wecker mir das Signal gibt, ich bereite mich jetzt auf meinen Schlaf vor, dann mache ich meine Meditation, mache meine Atemübungen, gehe in die Badewanne, aber da kommt dann das Thema Smartphone nicht mehr vor. Weil wenn wir dann sagen, so jetzt ist 21 Uhr, jetzt gehe ich nicht mehr ans Smartphone, das ist so dieses berühmte Beispiel, denken Sie nicht an rosa Elefanten, was sehen Sie vor sich? Also würde ich an der Stelle halt einfach gucken, was ist meine Abendroutine und wenn A, dann B. Und gehe dann einfach sozusagen diese Schritte, weil die meisten Menschen erleben dann ja, hey, das tut mir ja wirklich gut und ich gehe dann mit einem viel besseren Gefühl eigentlich ins Bett, als wenn ich da immer noch mal wieder reingeguckt habe und mich dann noch mal 10 Minuten irgendwie da dran binde.
Zahlt dann vermutlich auch auf den nächsten Punkt positiv ein, wenn wir jetzt mal sagen, nehmen wir an, wir hätten eine gute Abendroutine entwickelt und dann kommt der Punkt, ich lege mich ins Bett, dann passiert das Nächste, glaube ich, was für viele, was alle, die jetzt zuhören, vermutlich kennen, man legt sich hin und einem gehen noch sehr viele Gedanken durch den Kopf. Also dieses Gedankenkarussell, Gedankenlärm, was natürlich vermutlich einfach mit den ganzen Reizen, die auf uns einwirken, mit dem ganzen Stress, vor allen Dingen mit den ganzen Herausforderungen, Problemen, Sorgen, die man noch mit sich rumträgt, Dinge, die man vielleicht noch nicht ganz verarbeitet hat. Du bist ja auch Mentalcoach. Was empfiehlst du da? Also wie kann ich das schaffen, dass ich sage, okay, ich lege mich hin und dann ist die Assoziation, ich lege mich hin und ich schlafe ein und nicht, ich lege mich hin und jetzt beginnt das große Sorgenspinnen.
Ja, also das, was genau, was da an Gedanken abläuft, so das, was der, wer, ich glaube, Jens Korsen war es, glaube ich, der das den Quatschi nennt oder so, diese inneren Dialoge, die sind ja auch selten positiv, ne? Die sind ja meistens negativ, weil wir gerne negative Dinge bei uns hängen bleiben. Und die beschäftigen sich an ganz vielen Stellen ja entweder mit der Vergangenheit, also das, was am Tag war, dass wir uns über irgendwas ärgern, dass irgendwas doof war, dass wir uns für selber irgendwie in Frage stellen. Oder wir beschäftigen uns mit irgendwas, was in der Zukunft ist, dass morgen wieder ein blöder Tag wird und morgen muss ich das abliefern und so weiter. Wir sind selten im Hier und Jetzt. Weil was ist jetzt gut? Das Gute an der Vergangenheit ist, dass sie vergangen ist, die können wir sowieso nicht mehr ändern. Aber jetzt habe ich ein warmes Bett, ich habe eine schöne Decke, ich habe vielleicht einen tollen Partner, der mir neben mir liegt. Also so den Fokus zu verändern, das ist eine Möglichkeit. Jetzt, die nächste Möglichkeit ist zum Beispiel zur Abendroutine zu machen, ein Tagebuch zu führen. Das heißt, sind da irgendwelche Sachen, die belastend nochmal für mich sein können, die am Tag doof waren, die mir beim Einschlafen Probleme bereiten können, dann die ruhig aufschreiben, stichwortartig, und vielleicht ein, zwei Dinge, die ich am nächsten Tag tun kann, um in die Lösung zu kommen. Und dann schließe ich das so ein Stück ab, dann schreibe ich es mir quasi im wahrsten Sinne des Wortes von der Seele. Ja, und dann ist immer noch bei so einer Art Tagebuch ganz gut, nochmal zu gucken, hey, was waren drei Dinge oder fünf Dinge, die heute echt gut waren, worüber ich mich freuen kann, wofür ich dankbar bin. Also das ist was tatsächlich unseren Geist auch trainiert, zu gucken, irgendwie weg von den negativen Dingen hin zu auch den, wo haben wir den Fokus auf die positiven Dinge. Ich habe dann irgendwie witzigerweise immer noch so ein, das gebe ich meinen Klienten meistens dann auch mit, wenn so eine Frage kommt, so eine Art Befreiungsstuhl. Das heißt, der steht, also für mich steht der außerhalb des Schlafzimmers. Wenn ich Richtung Bett gehe und meine Kleidung ablege, dann lege ich all die negativen Dinge, die vielleicht noch in meinem Kopf sind, lege ich mit jedem Kleidungsstück noch irgendwas Negatives ab. So nach dem Motto, ihr habt jetzt da draußen euren Platz und ich gehe jetzt aber schlafen und lasse das auch draußen. Das sind mal so ganz einfache Dinge, die jeder ausprobieren kann und gucken kann, wie gut es für ihn funktioniert. Was dann hilft, ist halt tatsächlich den Fokus auf zum Beispiel auf die Atmung zu setzen. Wenn ich im Bett liege, kann ich auch nochmal bewusst irgendwie eine Atemübung beispielsweise machen. Was bei diesen inneren Dialogen auch extrem gut hilft, ist entweder so ein Kopfhörer und dann eine geführte Meditation oder ein angenehmes, ruhiges Hörbuch oder ein angenehmer Podcast, weil dann ist unser auditiver Kanal beschäftigt. Weil diese inneren Gespräche, ich weiß nicht, überleg mal, wenn du so ein inneres Geschnatter hast, das ist ja der auditive Kanal eigentlich, ne? Das heißt, wir reden richtig mit uns und wenn wir was hören, dann geht dieser innere Kanal zu und unser Hörkanal ist sozusagen offen für das, was dann von außen kommt. Also das ist was vielen Menschen echt extrem gut hilft, aus diesen Selbstgesprächen, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen.
Das ist spannend, glaube ich, da ist jeder ganz unterschiedlich. Also für mich zum Beispiel würde sowas gar nicht funktionieren. Also ich könnte nicht noch einen Reiz drüber setzen, aber ja, ich kenne viele, die können tatsächlich gut damit einschlafen. Also das kann ich schon gut nachvollziehen. Wie ist es denn, wenn ich mich dann ins Bett lege? Nehmen wir mal an, so ich habe meine Abendroutine gemacht, ich habe weitestgehend hinbekommen, so den inneren Dialog ein bisschen zu reduzieren und möchte dann schlafen. Was gibt's da für Möglichkeiten, die Schlafqualität zu erhöhen? Weil wir kennen das ja auch alle irgendwie, es kann Nächte geben, da hat man gefühlt 9 Stunden geschlafen, wacht auf, fühlt sich jetzt nicht super am nächsten Morgen, und es gibt Nächte, da hat man irgendwie 6-7 Stunden geschlafen und ist voller Elan. Natürlich hängt das ein bisschen damit zusammen, wie viel Sinn, Erfüllung man in dem findet, vermutlich, was dann am nächsten Tag ansteht und wie sehr man sich drauf freut und generell, wie viel Sinn und Freude man in dem verspürt, was man mit seinem Leben macht. Aber nehmen wir mal an, es hat sich nichts verändert, gibt es trotzdem diese Unterschiede. Was würdest du dann sagen, wenn wir in den Schlaf gefunden haben? Was macht da dann noch die großen Unterschiede? Ist es dann die Matratze? Ist es das Bettgestell? Ist es die Bettwäsche? Was gibt's da für Möglichkeiten?
Also ich würde noch mal ein Stück weiter vorne anfangen. Erinnere mich ruhig noch mal ans Bett, falls ich das jetzt nicht ansprechen sollte, weil da gibt es auch eine ganze Menge Sachen. Aber ja, ich würde noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Also es gibt ja wirklich faszinierende und interessante Studien oder Hinweise aus Studien. Und was ich zum Beispiel total interessant finde, ist, dass man in Studien zeigen kann, dass wenn Menschen morgens joggen gehen oder morgens meditieren, dass sich dann in der Nacht, also in der Folgenacht, der Tiefschlaf verbessert. Ja, ist jetzt erstmal, wo man denken würde, optimale Zeit, um zu meditieren, ist abends, um sozusagen runterzukommen und so. Das ist auch gut und wichtig und sollte unbedingt auch integriert sein in der Abendroutine. Aber wenn wir morgens Sport treiben oder wenn wir morgens meditieren, dann scheint es so zu sein, dass wir in einer besseren Ausgeglichenheit sind und auch durch den Tag gehen und damit gar nicht mehr auf irgendwelche Reize oder so stark anspringen und das innere Stresssystem wahrscheinlich nicht so aktiv wird, was dann abends erst runterfahren müsste. Also ist das zum Beispiel was tatsächlich die Schlaftiefe verbessern kann, wenn ich das morgens irgendwie einbauen kann in meinen Tagesablauf. Grundsätzlich ist es einfach wichtig, viel Bewegung einzubauen, Sachen, die uns halt in den Parasympathikus immer wieder aktivieren, also Atemübungen und solche Dinge. Das kann den Tiefschlaf verbessern. Der Umgang mit Stress generell ist einfach was wichtig ist. Wenn die Meditation, der Sport morgens hilft, dann gibt's noch so eine Sache, die ich ganz wichtig finde. Wir bleiben ja immer so an der Oberfläche, aber wenn man guckt, was bei Menschen so Stressantreiber sind, sind es oft irgendwelche negativen Glaubenssätze, du musst dich anstrengen, die Zähne zusammenbeißen, dann gibt's so diese Stressantreiber wie sei perfekt, sei stark, sei immer nett, das sind so Programmierungen, die wir oder viele Menschen schon so aus Kindheitstagen oder Jugendzeiten in sich tragen und die führen oft unbewusst dazu, dass wir uns sehr verausgaben, sehr anstrengen, versuchen irgendwie Ziele zu erreichen oder Dinge umzusetzen, die aber dazu führen, dass wir gar nicht tagsüber so in diese Ruhephasen so zulassen können. Und wenn ich die für mich klar habe, dann kann ich die auch verändern und kann sozusagen darüber gucken, dass ich ausgeglichener bin. Und dann wird auch sowas wie Tiefschlaf einfach besser gelingen. Ja, das ist mal so dieser mentale Teil, weil du das gerade auch nochmal angesprochen hattest, dass ich mich sehr viel damit beschäftige und eben dieses Mentaltraining extrem hilfreich für viele Bereiche finde. Natürlich aus dem Sport ist es natürlich bekannt, da habe ich auch irgendwie viel Erfahrung, aber es ist genauso jetzt beispielsweise in der Medizin, wir sind ja auch Höchstleister, wir müssen ja auch auf dem Punkt fit sein, hilft das sehr, sehr gut. Genau. Und dann Thema Bett hattest du angesprochen, ne?
Wir können aber erstmal, lass uns vielleicht nochmal bei dem Tag bleiben, weil du bist jetzt auf den Morgen gesprungen und hast darüber gesprochen, was wir tagsüber machen, um dann eine bessere Nacht zu haben. Also nur, damit ich das nochmal richtig verstanden habe und vielleicht richtig zusammenfasse. Das heißt, ich versuche morgens zu schauen, dass ich vielleicht eine Runde meditiere, dass ich Sport mache, dass ich vielleicht ähnlich wie ich eine Abendroutine habe, das spiegle und schaue, dass ich eine kleine Morgenroutine habe, dass ich da schaue, dass es nicht damit startet, dass ich als erstes vielleicht gleich aufs Smartphone schaue, sondern dass ich das vielleicht auch mit diesen Punkten, die du genannt hast, kombiniere, dass ich sage, ich kombiniere Bewegung mit Licht, mit ein bisschen Freude, mit draußen sein, mit aktiv sein, um so in den Tag zu starten, was dann wiederum darauf einzahlt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass ich dann auch abends in besseren Schlaf komme, weil ich einerseits besser runterfahren kann und dadurch besser auftanken kann.
Ja, genau. Also das muss halt jeder für sich so gucken. Das sind jetzt irgendwie Anregungen, die ich gebe, wo die Menschen einfach gucken können, ist das für mich umsetzbar? Wie weit kann ich das in meine Tagesroutine integrieren? Und dann mal gucken, auch inwieweit macht das meinen Schlaf noch besser oder erholsamer.
Dann lass uns mal eine Ebene weitergehen. Also wir haben jetzt Bewegung, wir haben Thema Meditation drin gehabt, wir hatten das Thema Licht. Wie ist es mit dem großen Thema Ernährung? Was empfiehlst du da? Also ich glaube ja schon auch, dass die Art und Weise der Uli Bauhofer, ich glaube, den kennst du auch, der sagt immer so ein bisschen, finde ich ganz ein bisschen makaber, wie er es sagt, aber er spricht darüber, dass es wohl mal einen Pfarrer gab, der hat immer gesagt, die späten Abendessen füllen die Särge. Also wenn wir zu spät essen, dann führt das dazu, dass wir nicht so gut regenerieren können, dass wir eine ganz andere Lebensqualität haben. Wie siehst du das Thema, ohne dass wir jetzt Ernährung groß aufmachen müssen, wie viel Abstand zum Schlaf würdest du zum Beispiel empfehlen von der letzten Mahlzeit?
3 Stunden.
3 Stunden? Ja.
Also ich würde wirklich gucken, dass da eine ordentliche Pause dazwischen ist, weil solange der Körper halt mit Verdauung beschäftigt ist, wird es halt mit dem Schlafen irgendwie schwieriger, ne?
Okay, und das heißt, hängt vermutlich ein bisschen davon ab, was man gegessen hat, also ob man sich jetzt ein Steak reingehauen hat oder ob man eine Suppe gegessen hat, aber so, ich versuche einen gewissen Abstand zu haben, dass ich dann verdauen kann und dass ich dann sage, okay.
Also, gerade solche Fleischgerichte, so Schweinshaxen oder ein Steak, wie du sagst, oder so, würde ich tatsächlich abends echt vermeiden. Das liegt eigentlich mehr oder weniger im Darm und wird nicht so verdaut, wie es, wenn man es zur Mittagszeit zu sich nehmen würde, eben dem Körper aufgeschlüsselt werden könnte.
Du hattest ein paar Mal jetzt von Atemübungen gesprochen. Was verstehst du genau unter einer Atemübung? Was würdest du da empfehlen? Ich glaube, beim Schlafen ist es ja so, wenn ich in den Schlaf kommen möchte, kann es zum Beispiel helfen, wenn ich eine Atemübung mache, aber korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege, wo ich tendenziell länger ausatme und nicht so lange einatme. Und wenn ich in der Früh eher in die Gänge kommen will, dann würde ich das andersrum machen, oder? Wär das eine Möglichkeit, dass ich versuche, mich auf den Atem zu konzentrieren und zu schauen, dass meine Einatmungen ein bisschen länger sind, ein bisschen tiefer sind und beziehungsweise beim Einschlafen, dass die Ausatmungen ein bisschen länger sind?
Genau, also das kannst du ja auch in mehrere Stufen unterteilen. Also am Anfang, was ich immer schon wieder sehr hilfreich finde, ist, einfach nur den Luftstrom beim Atmen zu beobachten. Ja? Wie fühlt sich der an beim Einatmen, wenn ich durch die Nase einatme, die Nase frei ist? Wie fühlt sich der Luftstrom an der Nasenspitze an beim Einatmen und wie fühlt er sich beim Ausatmen an? Ja? Das sind kleine Temperaturunterschiede. Letztendlich geht es darum, dass der Fokus einfach auf dem Atem liegt und sich der Rest beruhigt. Und dann kann ich halt weitergehen, dass ich dieses Einatmen dann ganz bewusst tief in den Bauch mache, weil viele Menschen atmen heutzutage viel zu flach und geben sich eigentlich gar nicht die Chance, wirklich tief, auch in die tiefen Lungenareale einzuatmen und damit auch die volle, sag ich mal, Sauerstoffmöglichkeit auszunutzen. Ja. Also ist das sozusagen das Nächste, dass ich dann, wenn ich meinen Luftstrom beobachtet habe, dann einfach mal bewusst in den Bauch atme, vielleicht eine Hand auf die Bauchdecke lege, wenn ich schon im Bett liege und einfach mal nur spüre, wie sich der Bauch hebt und wieder senkt. Ja, auch da verändern wir den Fokus, der ist auch voll auf unserem Körper. Also wir kommen damit sozusagen ins Hier und Jetzt und in unseren Körper. Und dann kann ich weitergehen, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, beim Einatmen beispielsweise bis 4 zählen, kurz die Luft anhalten, auch bis 4 zählen und dann beim Ausatmen ganz locker bis 8 zählen. Ja, dass ich die Ausatmung so ein Stück verlangsame und länger ausatme. Ja. Denn was passiert ist, dass wir unser Ruhesystem, also unser Nervus vagus, der zum Parasympathikus gehört, dass wir den aktivieren und der gibt im Prinzip das Signal an unseren gesamten Körper, die Beruhigung wird jetzt aktiviert quasi. Ist ein bisschen widersprüchlich, aber wir beruhigen uns jetzt und wir gehen jetzt in die Entspannung. Also das ist ein schönes Signal, was wir über die Atmung unserem Körper selbst senden können.
Okay, und jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Thema Bett. Was können wir machen, wenn wir dann schlafen? Da gibt's ja dann trotzdem so Tipps hinsichtlich, wie dunkel ist der Raum, was für eine Bettwäsche habe ich. Dann können wir gleich, wenn wir aufs Aufwecken gehen, über Wecker nochmal sprechen. Aber lass vielleicht zuerst kurz schauen, was du da empfiehlst, wenn wir wirklich mal sagen, wir wollen den optimalen Schlaf. Gucken wir, dass wir einen sehr dunklen Raum haben und was gibt's da noch vielleicht für kleine Hacks?
Also ja, dunkel ist gut. Wobei es auch Menschen gibt, die beim Hellen schlafen können. Aber für die meisten tatsächlich sind dann die Lichtsignale, die dann vielleicht auch noch von draußen über die Straßenbeleuchtung kommen oder irgendwas, können tatsächlich kontraproduktiv sein. Insofern gucken, dass der Raum wirklich dunkel ist, dass ich einen guten Vorhang oder Rollo oder was auch immer habe, dass der Raum vernünftig klimatisiert ist, das heißt eine Temperatur von 16 bis 18 Grad hat, also dass wir nicht zu warm schlafen.
Und 16 bis 18?
Ja.
Okay, ich glaube, es ist für viele kalt, aber okay, 16 bis 18. Ich dachte immer so um die 20, aber
also probiere ich mal 16 bis 18. Ich will es jetzt auch nicht dogmatisch machen. Ja? Das Wichtigste ist immer bei all dem, auch was ich jetzt gerade gesagt habe, probiert die Sachen aus, was passt zu euch, womit fühlt ihr euch wohl? Und der eine mag es vielleicht einen Tick wärmer, der andere vielleicht lieber noch im Winter, hat vielleicht im Winter noch gerne das Fenster offen. Ja, also insofern, also all diese Besonderheiten gibt es ja und wir müssen uns damit wohlfühlen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber ja, den Raum kühl ist schon gut. Und das Gleiche gilt dann natürlich irgendwie für alles, was das Bettsystem anbelangt. Ja, also dass ich eine Bettdecke habe, die halt für mich warm hält, aber die auch nicht zu dick ist. Ja? Und was zum Beispiel ganz interessant ist, ist, sich so die Materialien anzugucken. Viele Leute lieben ja Daunendecken, weil die so richtig schön warm halten und so. Daunen stammen aber von Gänsen ab. Gänse sind im Prinzip Wasserbewohner. Das heißt, die haben eigentlich ein Gefieder, was wasserabweisend ist. Ja? Die fetten sich ja auch quasi selber noch ein. Und wenn wir nachts unter einer Decke liegen, dann schwitzen wir ja auch. Also geben Feuchtigkeit ab über die Haut, über die Körperoberfläche. Und wenn diese Feuchtigkeit nicht richtig aufgenommen werden kann, dann haben wir ein relativ warmes, feuchtes Klima unter der Bettdecke, also so ein Mikroklima. Und es gibt beispielsweise Materialien wie Schafswolle zum Beispiel, die ist halt so gedrillt, dass die sehr gut Feuchtigkeit aufnehmen kann. Die macht ein sehr viel angenehmeres Mikroklima unter der Bettdecke. Und ein entscheidender Faktor, um gut schlafen zu können, ist, dass die Körperkerntemperatur abfallen kann. Ja, die fällt um mehrere Zehntel, 0,8 bis 1 Grad nachts ab. Und das hilft uns tatsächlich, dass wir deutlich erholsamer schlafen können. Und deshalb sollten wir halt solche Dinge halt auch mit einbeziehen. Ja, und dann Thema Matratze, Lattenrost. Auch da ist es wieder eine ganz individuelle Geschichte. Der eine mag lieber eine weichere Matratze, der andere braucht es etwas fester als Untergrund. Da ist mittlerweile meine Empfehlung, weil man viele, viele Bettsysteme sich nach Hause bestellen kann und dann tatsächlich auch 4 Wochen ausprobieren kann, das zu nutzen, wenn es irgendwie geht, weil wenn ich einfach nur ins Bettengeschäft gehe und ich lege mich in 5 verschiedene Betten, jeweils für 5 Minuten, kriege ich nicht das gleiche Gefühl, wie das ist, wenn ich halt eine Nacht drauf geschlafen habe. Ja? Und insofern ist, glaube ich, auch das so ganz hilfreich. Oder es gibt dann, sage ich mal, in den höherpreisigen Segmenten gibt es halt auch eine ganze Menge Hotels, die dann mit entsprechenden komfortablen Betten ausgestattet sind. Und wenn ich mir überlege, in so ein System zu investieren, dann würde ich halt gucken, welche Hotels verwenden dieses Bettensystem und buche mich da halt einfach mal 2, 3 Nächte ein und schaue, wie es mir damit einfach geht. Ja, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und dann finde ich, also bin ich jetzt auf Schlafanzüge gestoßen, die ich absolut faszinierend finde. Denkt man ja auch nicht, aber was lachst du?
Nee, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Also ja, es sind Schlafanzüge, die extrem gut anliegen an der Hautoberfläche und dadurch eine extrem gute Temperaturregulation und Feuchtigkeitsregulation haben. Also sie sind auch noch so ganz speziell irgendwie gewebt, sodass sie sehr gut Temperatur und Feuchtigkeit abgeben, trotzdem selber warm halten. Und die sind ganz angenehm zu tragen. Die haben auch kaum irgendwie so Widerstände. Also wenn man so die Schlafanzüge von früher kennt, da hat man da irgendwie so Gummibünde oder irgendwas, was oder Knöpfe, wo man dann irgendwie nachts die irgendwo drücken oder so, wo man vielleicht dann irgendwie wach werden könnte. Und die finde ich wirklich faszinierend. Also ich schlafe damit tatsächlich deutlich besser. Also hätte ich nie gedacht, dass auch so ein kleines Detail wie ein Schlafanzug tatsächlich nochmal einen Fortschritt in der Schlafqualität ausmachen kann.
Wie heißen die Schlafanzüge?
Die Firma, ich weiß gar nicht, ist eine schwedische Firma oder ein schwedischer Name, Dagsmejan, glaube ich, kann man mich anschreiben, kann ich den Kontakt irgendwie weitergeben.
Das glaube ich, du schickst uns einen Link, dann kann ich das, können wir das im Nachgang hier noch in den Beschreibungstext mit reinpacken. Glaube ich, ist für viele ganz interessant. So, jetzt hatten wir den Schlaf und dann hattest du vorhin schon das Thema Weckeralarm angesprochen. So, wir sind ja das einzige Lebewesen, was mit einem Wecker aufwacht. Du hattest gemeint, wenn man einen Wecker braucht, dann heißt es eh schon, dass man irgendwie zu wenig oder nicht ausgeschlafen hat. Ich glaube, für viele ist der Wecker halt einfach irgendwo auch ein Sicherheitsgefühl. Okay, ich verschlafe nicht, ich komme rechtzeitig in meine Termine, bin rechtzeitig am Arbeitsplatz, bin rechtzeitig in der Schule. Ich meine, unsere ganze Gesellschaft ist ja dann doch leider irgendwo zum gewissen Ausmaß darauf angelegt, dass wir eher früh in den Tag starten. So dieses, der frühe Vogel fängt den Wurm, morgens schon der Gold im Mund, so, das ist ja schon irgendwo dann auch weit verbreitet in der Haltung. Was ist da deine Empfehlung? Weil wenn ich einen normalen Wecker habe, wie jetzt auf einem Smartphone zum Beispiel, da beschreibt ja dann auch Matthew Walker und viele andere, die sagen dann schon, dass es eher erstmal, dass man mit so einem kleinen Schock in den Tag startet, weil man das ganze System dadurch schockt. Hast du einen Lichtwecker oder wie machst du das? Weil ich meine, Wecker abschaffen werden wir jetzt vermutlich durch das Gespräch nicht und Wecker werden da bleiben. Was ist eine gute Lösung? Was ist ein guter Kompromiss?
Also ich persönlich stelle mir natürlich auch einen Wecker, weil ich zu einer ganz bestimmten Zeit einfach in der Klinik sein muss und der OP dann losgeht und ich natürlich auch pünktlich sein möchte. Ich gehe aber so ins Bett, dass ich fast immer vorm Wecker aufwache und ihn dann einfach ausmache. Also insofern ist sozusagen zu gucken, wie viel Schlaf brauche ich, wie viel Schlaf möchte ich wirklich bekommen, dass der Körper, sage ich mal, von ganz alleine am nächsten Morgen im Prinzip dann aufwachen kann und wir einfach nur sehen, so, ah ja, okay, ich habe noch 5 Minuten, bis der Wecker klingelt. Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn es um die Wecker geht, dann finde ich auch tatsächlich diese Lichtwecker sehr, sehr kommod. Also das ist wirklich angenehm, wenn so das Licht langsam losgeht und du irgendwann merkst, so, hey, jetzt ist irgendwas anders. Ah ja, ich wache jetzt langsam auf und es ist über einen Lichtimpuls. Das ist sehr viel angenehmer, weil das ja auch letztendlich wieder der Programmierung entspricht, mit der wir irgendwie über viele tausend Jahre programmiert sind. Dass nämlich, früher hatten die Menschen in der Steinzeit ja auch in der Höhle keinen Wecker, sondern da ist, oder wenn die draußen geschlafen haben, haben sie einfach irgendwann gemerkt, dass die Lichtverhältnisse sich verändert haben, ne? Und dann, dadurch sind sie ja dann wach geworden. Insofern finde ich das irgendwie sehr angenehm. Ich finde auch angenehme Musik oder angenehmes Geräuschsetting finde ich auch sehr empfehlenswert.
Wie finde ich dann eine gute Antwort auf die Frage, wie viel Schlaf brauche ich, beziehungsweise wie viel Schlaf möchte ich? Das klafft vermutlich ein bisschen auseinander. Ich würde im Zweifel sagen, ich bräuchte gerne weniger Schlaf, als ich es dann letztendlich brauche, weil ich einfach dann mehr Dinge anschieben könnte. Aber wie kann ich das mal für mich herausfinden?
Also am besten ist wahrscheinlich tatsächlich in einer längeren Urlaubsphase einfach mal sozusagen diesen natürlichen Impulsen zu folgen. Wenn ich merke, ich werde müde, lieg ich am Abend, dann gehe ich einfach ins Bett und lege mich hin und schlafe und gucke einfach, wie lange ich dann schlafe. Ja, und das würde ich aber tatsächlich mal über mindestens 10, 14 Tage beobachten, weil der Körper sicherlich eine ganze Weile aus unserem aktiven Lebensumfeld, was wir ja normalerweise eben haben, bis der Körper sich darauf einstellt, und dann würde ich einmal gucken, was ist sozusagen das, was der Körper sich da natürlicherweise holt.
Aber es ist ja vermutlich doch ein Unterschied, was ich brauche, wenn ich in der Urlaubsphase komplett entspannt bin und das Gegenteil von meinem stressigen Alltag erlebe, als wenn ich dann in meinem Alltag bin. Oder würdest du sagen, das ist gleich?
Nee, das sollte schon gleich sein. Also ich meine, du solltest auf jeden Fall im Urlaub gucken, dass du so eine Aktivität, zumindest eine körperliche Aktivität, beibehältst. Du musst ja nicht arbeiten oder so, aber die meisten von uns machen ja doch irgendwie Urlaube, wo wir, keine Ahnung, wandern gehen oder schwimmen gehen oder was auch immer tun oder Kitesurfen oder sowas. Also ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich auf jeden Fall viel im Tageslicht bin, dass ich mich bewege und so. Und dann, glaube ich, wird der Körper sehr intuitiv auch darauf reagieren und dir auch ein Stück zeigen, was du alles im Alltag so ein Stück weit versäumst, ne?
Also de facto, wenn ich jetzt das nochmal, was wir besprochen haben, versuche zusammenzufassen, dann sind es ja alles Dinge, die wir intuitiv eigentlich wissen. So, wir wissen, wir fühlen uns besser, wenn wir uns mehr bewegen. Wir fühlen uns besser, wenn wir mehr am Licht sind. Wir fühlen uns besser, wenn wir nicht zu viel dauerhaft essen. Wir fühlen uns besser, wenn wir vorm Schlafen vermutlich nicht die ganze Zeit Social Media machen und in der Früh, nachdem wir aufgestanden sind, auch nicht das gleich als erstes machen, sondern auch da wieder in die Bewegung kommen und wenn wir ausreichend schlafen. Trotzdem interessant, warum wir als Menschen, und da würde ich so gut wie alle mit einbeziehen, dass obwohl wir die meisten Dinge, die uns gut tun, wissen, dann trotzdem wieder anders handeln.
Ja, das ist tatsächlich ein gutes Thema, aber ich glaube, das ist irgendwie in vielen Sachen, dass wir denken, wir müssen sie machen und das ist jetzt mega wichtig. Also es ist immer eine Frage der Priorisierung und dann ist es auch so, dass viele Menschen ja irgendwie doch tagsüber sehr, sehr viele Kompromisse eingehen, dass sie vielleicht dann doch nicht den Job machen, den sie machen wollen, dass sie nicht in der Wohnung leben, in der sie leben, gerne leben würden oder in der Gegend, was auch immer. Und es zeigt sich tatsächlich auch, dass Menschen, die wirklich Dinge beruflich tun, die sie erfüllen, mit denen sie einen großen Sinn sehen, dass die tatsächlich abends auch deutlich zufriedener sind und auch zufriedener ins Bett gehen, ne? Es ist, glaube ich, auch relativ naheliegend einfach. Und an der Stelle zu gucken, was ist möglich in meinem Alltag tatsächlich, wo kann ich Smartphone weglassen? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Wo kann ich eben tatsächlich Dinge integrieren wie Tageslicht, wie Bewegung? Und wenn es in kleinen Maßen ist, allein das wird schon zu einer Verbesserung führen, da bin ich mir ganz sicher.
Du bezeichnest Schlaf oder vergleichst Schlaf manchmal mit einer Lego-Platte. Was steckt denn da dahinter? Wie kommt der Vergleich?
Ja, das hat witzigerweise mal nach einem Vortrag so ein Schüler zu mir gesagt. Also ich habe über Schlaf gesprochen, fanden die Schüler natürlich total doof erstmal, wer kommt auf so eine blöde Idee. Und dann gab es natürlich auch heiße Diskussionen. Dann kam einer nachher zu mir und sagt so, Martin, jetzt habe ich es ja verstanden. Schlaf ist ja wie eine Lego-Platte. Und ich denke erstmal so, wie meinst du das? War genauso erstaunt wie du jetzt. Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch so, wie du das erklärt hast, baut alles auf Schlaf auf. Also die ganzen Qualitäten, die wir haben, unsere Gesundheit, weil Schlaf hat wirklich ganz wichtige gesundheitliche Effekte. Ja, wenn wir zu wenig schlafen, dann ist es negativ für unser Immunsystem, für unser Hormonsystem, für Stoffwechsel und so weiter. Adipositas nimmt zu, Diabetes nimmt zu, Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu, wenn wir zu wenig schlafen. Leistungsfähigkeit, Energie, Lebensfreude und dann eben auch so Dinge wie Motivation, Disziplin, Konzentration. Zu all diesen Dingen gibt es mehr als genug Studien, die das zeigen, wenn wir 8 Stunden schlafen und was passiert, wenn wir nur 4 oder 5 Stunden schlafen. Also jedes Mal werden die Ergebnisse eigentlich deutlich, deutlich schlechter. Und insofern ist all das baut auf Schlaf auf und deshalb die Lego-Platte, die ich auch manchmal bei Vorträgen dabei habe und dann Leuten so exemplarisch einfach zeige, dass eben diese positiven Effekte durch Schlaf ganz positiv mit beeinflusst werden. Ja.
Ist aber auch schon, also das finde ich ganz wichtig, weil du gerade 4, 5 Stunden gesagt hast, auch schon bei 6,5, 7 Stunden so. Also ich habe zum Beispiel eine Schlafstudie gelesen, da wurde gezeigt, wenn man über einen längeren Zeitraum nur 7 Stunden oder 6,5 Stunden schläft, dass das ähnliche Auswirkungen hat, wie wenn man kontinuierlich einen gewissen Alkoholpegel hat. Weil nicht, dass man jetzt zuhört und sich denkt, okay, 4, 5, dann kann ich ja trotzdem bei meinen 6 Stunden bleiben. Natürlich ist das für jeden unterschiedlich und das ist das Interessante am Schlaf. Also jeder hat einen anderen Schlafrhythmus, jeder braucht unterschiedlichen Schlaf und ich glaube, dass es auch enorm von den Lebensphasen abhängt und von den Projekten, an denen man arbeitet und von dem eigenen inneren Gleichgewicht zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich glaube, viele von uns, und da schließe ich mich auch wieder mit ein, bis ich das Buch von Matthew Walker, Why We Sleep, gelesen habe, ich dachte auch, ja klar, ich komme deutlich weniger aus, ich kriege das schon hin und es ist ja oft so, man merkt gar nicht, wie anders man sich fühlen kann, wenn man seinen ausreichenden Schlaf bekommt im Vergleich zu, wenn man es einfach gewohnt ist zu sagen, okay, ich gebe meinem Körper einfach nicht mehr, ist es so ein bisschen wie wenn man nie nüchtern ist, dann weiß man gar nicht, wie geil es sich anfühlen kann, einfach voller Energie zu strotzen.
Ja, und trotzdem kennt das ja jeder von uns, auch wenn wir mal ein paar Nächte richtig gut geschlafen haben, wie viel besser wir uns fühlen, also rein subjektiv. Und diese Studienergebnisse, du hast recht, aber es gibt einfach einen Großteil Studien, die haben halt wahrscheinlich versucht, ordentlich einen Reizpunkt zu setzen, also 8 Stunden versus 5 Stunden oder 4 Stunden. Aber es gibt genau auch die Studien, die zeigen, dass wir bei 7 Stunden deutlich schlechtere Ergebnisse in der Konzentration haben, als wenn wir 8 oder 9 Stunden schlafen. Also insofern ja, die Ergebnisse sind schon, die sind einfach da, auch bei den sportlichen Leistungen. Ja, da macht irgendwie 1, 2 Stunden weniger extrem viel aus. Das hat man untersucht bei Basketballspielern und Tennisspielern in der Sprintfähigkeit, die sich deutlich verbessert. Die Aufschlagsgenauigkeit, glaube ich, beim Tennis ist deutlich besser. Die 3-Punkte-Würfe sind besser. Also insofern, und das sind das ist ja nur Sport. Da werden jetzt viele sagen, ja, was hat das mit meinem Leben zu tun? Aber das, was ich dafür brauche, um das tun zu können, ist ja eine Fokussierung, eine Konzentration, auch eine Motivation. Und das kann ich auf alle Bereiche des Lebens übertragen, wo das auch eine Rolle spielt, wenn ich gute Leistungen einfach bringen will. Und was ich halt immer so krass fand, und da habe ich mich irgendwie selber dran erinnert, als meine Kinder klein waren, so als die im Alter von 4, 5 Jahren waren, unter der Woche sind die kaum aus dem Bett gekommen, aber am Wochenende, da sind die um 6 Uhr wach und dann ist auch überhaupt gar keine Chance mehr, die irgendwie hinzulegen. Dann hört man im Kinderzimmer so, wie die Lego-Kisten oder so ausgekippt werden. Ja. Und die wollen dann spielen. Die sind völlig fasziniert, dass sie jetzt loslegen können. Und diese Energie so zu spüren, also da versuche ich die Leute auch mal dran zu erinnern. Das ist eigentlich das, finde ich, was Leben ausmacht. Und wo es dann auch Spaß macht, morgens einfach wach zu sein und sich an den Schreibtisch zu setzen. Beispielsweise, wenn ich irgendwas schaffen will oder auch wenn ich aktiv sein will, Freunde treffe. Das ist einfach ein wesentlich intensiveres Lebensgefühl, zumindest in meinem Empfinden.
Nee, definitiv. Ich glaube, das werden viele so nachempfinden können. Also ich habe mich auch zu Schulzeiten immer gefragt, so unter der Woche bin ich nicht aus dem Bett gekommen, hatte keinen Bock in die Schule zu gehen. Am Wochenende war ich total früh wach, habe mich dann ein bisschen geärgert, dachte, ich will doch eigentlich ausschlafen, aber hatte einfach Bock zu kicken oder andere Sachen zu machen. Also ich glaube, das kann jeder gut nachvollziehen. Und zum Thema Motivation, was du gesagt hast, ich glaube, was eine Motivation für alle auch sein kann, man kriegt das ja dann auch von der Außenwelt gespiegelt. So ist also der Schönheitsschlaf, so da steckt ja auch was dahinter. Man fühlt sich nicht nur vitaler, man sieht auch besser aus. Es gibt so ganz tolle Bilder, die man sich anschauen kann von Menschen, die irgendwie mal eine Zeit lang weniger schlafen, mehr schlafen. Da erkennt man sofort, okay, die sehen einfach attraktiver aus, die fühlen sich vitaler, du bist viel mehr in deiner Kraft und gleichzeitig bist du auch viel weniger reizbar. Also du reagierst nicht so stark auf Stress, du lässt dich nicht so leicht aus deiner Ruhe bringen. Und ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, müssen wir jetzt auch nicht groß aufmachen, aber man hat natürlich auch eine andere Libido. Man hat so, du startest ja häufig deine Vorträge mit dem Vergleich, wie sich das auch auf die männlichen Geschlechtsteile auswirkt, wenn man weniger schläft. Es gibt ja Studien darüber, die einfach zeigen, dass so die Hoden kleiner werden und all solche Sachen, das Testosteron runtergeht. Und von daher, ja, glaube ich, gibt es einfach sehr, sehr viele Vorteile, was das Thema Schlafen angeht. Aber das Spannende ist ja, vor knapp 3 Jahrzehnten wussten wir das noch gar nicht. Es gibt einer der frühesten Schlafforscher, der hieß, glaube ich, Alan Rechtschaffen. Ich weiß nicht, ob er Deutscher oder Amerikaner ist. Der hat gesagt, wenn wir nicht endlich mal rausfinden, warum es den Schlaf eigentlich braucht, dann müssen wir eigentlich zu der Conclusio kommen, dass es einer der größten Fehler der Evolution ist. Und dann hat man in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Durchbrüche geschafft, so auf wissenschaftlicher Seite, wofür wir eigentlich schlafen, was die Vorteile davon sind, wie kam das eigentlich und wie kam das auch bei dir, wieso bist du Schlafcoach geworden und wie kam das, dass wir erst Ende des 20. Jahrhunderts Durchbrüche und Erkenntnisse gewonnen haben, wofür der Schlaf eigentlich dient?
Also ich selber habe, glaube ich, immer eine große Faszination fürs Thema Schlaf gehabt, weil ich hab früher wirklich, wirklich lange und viel geschlafen und habe auch irgendwie mein Bett selten verlassen. Also für mich war das Bett Kinosaal und Küche und Büro und eben Bett zugleich. Also ich habe irgendwie gelernt im Bett, ich habe Fernsehen geguckt, ich habe sonst was. Das soll man eigentlich nicht tun oder es ist eigentlich eher negativ, sondern Bett sollte genau für 2 Sachen sein. Kann sich jeder ausmalen, was im Bett stattfinden darf. Und genau, die zweite Sache ist auch das, was den Schlaf dann noch unterstützt oder verbessert bei vielen Menschen. Und ja, ich bin halt irgendwie ganz klassisch meinen Medizinerweg gegangen, bin irgendwann Chefarzt geworden und bin dann irgendwann damit konfrontiert gewesen, dass wir als Mediziner irgendwie so diese Themen Kommunikation, Führung, Organisation der Abteilung, Konflikte lösen, Visionen entwickeln, Change Management und so weiter, das kommt in unserer Ausbildung überhaupt nicht vor. Und als Chefarzt waren genau das die Themen als Führungskraft halt, mit denen ich konfrontiert war, dass ich halt gestalten musste und dass ich mich halt damit auseinandersetzen musste und auch gemerkt habe, da habe ich irgendwie einfach wenig Tools oder wenig Werkzeuge an der Hand. Und dann habe ich für mich beschlossen, noch eine Kommunikationsausbildung zu machen und die hat mich dann irgendwie auch ins Mentaltraining gebracht. Also ich habe dann viel Vorträge gehalten zum Thema Patientenkommunikation beispielsweise. Wie verarbeitet unser Gehirn Informationen? Wie können wir mit Patienten besser sprechen? Und wenn ich das irgendwie Freunden beim Abendessen erzählt habe, wenn ich über was gehen eure Vorträge, die habe ich halte ich mit meiner Frau halt oft zusammen. Und wir das erklärt haben, haben die gesagt, das ist ja wie Mentaltraining. Und wir leben in Bad Tölz. Eishockey ist hier ein großes Thema. Skisport ist ein großes Thema, auch im Nachwuchsbereich. Dann hatte ich halt irgendwie so da die ersten Klienten für das Thema und das hat sich dann irgendwie so weiter rumgesprochen und dann habe ich halt viele Spitzensportler beziehungsweise Unternehmer, Führungskräfte und so weiter im Coaching gehabt und bei fast allen kommt irgendwann so dieses Thema Energie, Ausgeglichenheit und ich schlafe eigentlich zu wenig und ich schlafe schlecht und wie kann ich besser schlafen? Und dann habe ich für mich gedacht, die medizinische Seite als Anästhesist kenne ich, sage ich mal, die grundlegenden Mechanismen, denke ich mal, im Gehirn. Und für viele Leute, du hast es ja vorhin gesagt, das Thema Gedankenkarussell, ich liege wach im Bett und kann nicht schlafen, da ist Mentaltraining extrem hilfreich und dann habe ich einfach das kombiniert und gesehen, ich kann den Menschen wirklich was an die Hand geben, dass sie besser schlafen können und das ist ein wahnsinnig erfüllendes Gefühl, wenn die dich anrufen und sagen, ey, ich kann wirklich wieder besser schlafen und das ist auch oft gar nicht so dieses Sensationelle, so boah, ich strotze vor Energie, sondern das, was die meisten sagen, ist, ich bin wieder ich selbst. Und ja, und dadurch, das hat sich das halt einfach weiterentwickelt, dass ich halt ja Vorträge in Unternehmen halte, Workshops mache und eben im Coaching immer wieder Klienten zu dem Thema habe.
Und jetzt bringst du ja auch dein Buch raus, Erfolgsfaktor Schlaf, was ich auch nochmal hier erwähnen möchte, weil ich da auch nochmal jetzt zum Abschluss die Brücke zum Einstieg schlagen möchte, wo wir wirklich darüber gesprochen haben. Also wenn man sich anschaut, 80% der Erwerbstätigen leiden unter Schlafproblemen, dann brauchst du das Thema auch, dann brauchst du eine Sensibilisierung dafür, dann ist es einfach wichtig, dass wir mehr darüber sprechen, weil ich schon glaube, Thema Aufklärung, was dieses große Thema Schlaf angeht, da hinken wir schon noch ein bisschen hinterher. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in der Schule mal oder auch mit meinen Eltern ein Gespräch stattgefunden hat, eigentlich, wie gehe ich das Thema an, wie schlafe ich richtig? Ich kann mich daran erinnern, der Schlafrhythmus hat als Kind nie zu mir gepasst. Meine Eltern haben zu mir gesagt, zähl, wie viele Schafe über den Zaun springen, und irgendwann bei 20.000 habe ich aufgehört zu zählen, weil ich dachte, okay, irgendwann wäre es schön, mal in den Schlaf zu kommen. Also ich habe wirklich mit meinen Eltern am nächsten Morgen immer darüber gesprochen, bis wie viel hast du gezählt? Und deswegen mochte ich als Kind Mathe so gerne, weil ich mich mit diesem Konzept der Unendlichkeit so viel auseinandergesetzt habe, weil ich dachte, irgendwann muss doch mal das Zählen aufhören. Und ich bin einfach nicht in Schlaf gekommen. Und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir da aufklären und dass wir schauen, was gibt's für Wege und Möglichkeiten, gut in den Schlaf zu finden. Deswegen ist es auch wichtig, dass da so Bücher wie deins rauskommen, was ich hier an der Stelle, ich durfte ja die Fahnen lesen, jedem auf jeden Fall empfehlen kann. Und das kommt in der Woche, in der wir dieses Gespräch jetzt streamen, ist es ja auch erschienen. Vielleicht kannst du da abschließen, mit einer Anekdote schließen, weil du hast ja für dieses Buch auch viele interessante Persönlichkeiten getroffen, wie Peter Maffay, wie Tommy Haas, Wolfgang Leikermoser und ein paar andere. Was war da so eine Sache, die dir besonders hängen geblieben ist? Ein Gespräch, wo du sagst, das fandest du irgendwie besonders witzig, oder eine Haltung zu dem Thema, die dir vorher nicht so bewusst war, die besonders hängen geblieben ist, die du vielleicht abschließend hier noch mit allen, die zuhören, teilen möchtest?
Also interessanterweise hat wirklich jeder von meinen Interviewgästen im Prinzip von ganz alleine erzählt, wie bewusst sie mit bestimmten Dingen, die unsere Gesundheit betreffen, umgehen. Und eben auch, dass das Schlaf da ein ganz wichtiger Faktor ist. Also, und das war wirklich interessant zu sehen, dass sich jeder irgendwie so mit diesem Thema Erfolg und was macht eigentlich meinen Erfolg aus, beziehungsweise wie kann ich eigentlich leistungsfähig sein, auseinandersetzt und dann auch sehr, sehr viel dafür tut. Und ich fand das alles sehr schöne Gespräche, die ich da führen durfte, kann man auch sehr gut nachlesen in dem Buch. Was mir echt besonders so hängen geblieben ist, ist gerade mit Wolfgang Leikermoser, der ja das Morgen Frühstücksradio macht oder Morgenmagazin der halt wirklich morgens, glaube ich, um 3:30 aufsteht und spätestens irgendwie eine Stunde vorher im Sender ist und um 5 geht die Sendung los und sich wirklich akribisch darauf vorbereitet und sagt, ich liebe meinen Job, ich mache den wirklich total gerne, das ist genau das, was ich machen möchte, also muss ich dafür fit sein, und damit ich fit bin, muss ich halt auch schlafen, der sich also seine Wohnung ganz gezielt danach aussucht, dass sie entsprechend dunkel sind, der entsprechend tatsächlich ins Bett geht, der auch entsprechend das Augenmerk zum Beispiel aufs Thema Bett fokussiert und der einfach sagt, wenn ich zu wenig schlafe, dann merke ich das am Mikrofon, dann merke ich, dass diese Interaktion oder diese Genauigkeit tatsächlich so ein Stück verloren geht. Jetzt noch nicht, dass das irgendwie nach der ersten Nacht mit wenig Schlaf der Hörer merkt, aber nach 2-3 Nächten dann schon irgendwann, aber er merkt es sofort und er hat einfach einen extrem hohen Anspruch an seine Leistung oder an seine Arbeit, weil er sagt einfach, ich bin morgens der Erste, mit dem die Bayern konfrontiert sind, beziehungsweise der Bayern weckt oder in den Tag begleitet, was ich ein schönes Bild finde irgendwie, und der das wirklich ernst nimmt und da irgendwie sein Bestes geben möchte. Und ja, das fand ich irgendwie sehr, sehr schön irgendwie so beschrieben von ihm, der wirklich in so einem ganz Extrembereich unterwegs ist, wo es auch wirklich auf Nuancen ankommt.
Fand ich auch ein besonderes Beispiel, so seine Disziplin, wie er beschrieben hat, vor allen Dingen im Sommer, wo er sagt, manchmal ist es dann schon hart, wenn es darum geht zu sagen, mit Freunden irgendwie nicht in den Biergarten gehen zu können, aber er sagt, es ist schon auch einfach ein Hochleistungsjob, und er sagt, wie du es eben beschrieben hast, wenn da 2-3 Mal der Schlaf nicht stimmt, dann ist es wie beim Hochleistungssportler, dann passt die Leistung nicht mehr, und wenn es dann die Hörerinnen merken, dann ist es natürlich was klar, wo man sagt, okay, auf den Schlaf darf man nicht verzichten.
Das hört sich ja so ein bisschen widersprüchlich vielleicht an, so Erfolgsfaktor Schlaf, weil nach dem Motto, wie kann Schlaf ein Erfolgsfaktor sein, aber es sind genau die die ganzen positiven Effekte, kommen wir zurück zur Lego-Platte, all das, was auf dem Schlaf aufbaut, und dann können wir halt in der Leistungsfähigkeit sein. Und es geht ja, finde ich, noch viel mehr darum, einfach, dass ich die Dinge, die ich tun möchte, dass ich die mit vollem Herzen und mit voller Energie einfach tun kann.
Bin ich ganz bei dir. Ich werde auf jeden Fall mal jetzt an eine Abendroutine basteln, nehme da vor allen Dingen, was das Thema angeht, ein paar wertvolle Impulse mit. Ich hoffe, dass ihr alle beim Zuhören viel für euch mitnehmen konntet. Wie gesagt, es ist ein großes Thema. Ich glaube, in der Umsetzung ist es immer entscheidend, sich nicht alles auf einmal vorzunehmen und alles zu ändern, sondern zwar zwei, drei kleine Habits hier, zwei, drei kleine Hacks mitzunehmen und die mal zu testen und einfach zu schauen, was für euch funktioniert. Und dir erstmal einen erfolgreichen Buchlaunch, alles Gute weiterhin für deine Arbeit, für dich. Danke für das spannende Gespräch, hat echt viel Spaß gemacht.
Ja, ich fand es auch ein echt spannendes Gespräch. Du bist ja wirklich extrem gut schon informiert und vorbereitet gewesen. Und ja, vielen, vielen Dank für die gemeinsame Zeit.